Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Dies ist ein Platzhalter für Ihren Werbetext. Informieren Sie sich unter aua.anzeigen@husmedien.de oder besuchen Sie die Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über die Druckkündigung. Diese sogenannte Kündigung auf Verlangen beschäftigt die Rechtsprechung bereits seit vielen Jahren immer wieder und es gibt hohe Hürden für eine erfolgreiche Durchführung. Warum sich Arbeitgeber aber dennoch mit dem Thema auseinandersetzen sollten und wann sie tatsächlich keine Wahl mehr haben, das besprechen wir in dieser Folge. Ich würde beginnen gerne wie immer mit der Frage: Was ist das eigentlich, worüber wir sprechen? Wie ist die Definition einer Druckkündigung?
Die Druckkündigung ist, und das haben Sie ja, Herr Krabbe, ganz richtig gesagt, ein kündigungsschutzrechtlicher Klassiker, also einer der vielen kündigungsschutzrechtlichen Klassiker, die wir hier gerne im Podcast behandeln. Und sie ist deswegen ein Klassiker, weil sie eben ganz viele, viele Jahre und Jahrzehnte schon eine Rolle spielt, immer wieder eine Rolle spielt, nicht so ganz prominent. Also, dass man sagt, das ist ein Fall oder eine Konstellation, die wirklich immer wieder auftaucht. Also in der Masse das nicht, aber immer wieder eben auf der Zeitachse. Und manchmal fragt man sich natürlich auch, warum ist das so? Warum muss so etwas passieren, in Anführungszeichen? Manchmal ist es der Hintergrund, dass sich Spannungen in den Belegschaften erhöhen. Ich habe auch in den letzten Monaten und Wochen immer wieder was davon gehört, dass zum Beispiel aufgrund von Covid-Situationen sich schwierige Situationen ergeben haben in den Betrieben, im Betriebsklima. Und dann kommt es eben zu diesen Konstellationen, die wir Druckkündigung nennen. Und das Bundesarbeitsgericht definiert das und sagt im Ergebnis, die Druckkündigung ist immer dann, wenn Dritte unter Androhung von Nachteilen für die Arbeitgeberin die Entlassung eines bestimmten Arbeitnehmers verlangen. Und das wird dann noch ein bisschen differenziert. Da kommen wir dann gleich später noch zu. Aber das ist eben die wirkliche Besonderheit der Druckkündigung. Da kommt das Kündigungsverlangen nicht von der Arbeitgeberin. Normalerweise ist das ja so, wenn die Arbeitgeberin kündigt, dann überlegt sie sich das selber. Aber hier ist es eben im Ergebnis initiiert von Dritten, die hier die Beendigung eines ganz bestimmten Arbeitsverhältnisses wünschen.
Ja, und da steckt natürlich viel drin. Und wir greifen das vor allem auch deshalb sehr dankbar auf, weil so eine Kündigung für viel Aufsehen sorgt. Und das führt mich auch vor allem zu der Frage, warum sind solche Fälle eigentlich so mal ganz grundsätzlich gesagt problematisch?
Ich denke, die wichtige Problematik, die hinter diesen Fällen immer steckt, ist die, dass es eben nicht der klassische Kündigungsfall ist. Es steckt immer, wie man übertragen auch sagt, immer mehr dahinter. Da ist das die Spitze des Eisberges, so sagt man es ja manchmal auch. Und die Schwierigkeit vor allen Dingen natürlich aus der Unternehmenssicht ist immer die, dass es bei der Druckkündigung dazugehört, in Anführungszeichen dazugehört, dass Dritte der Arbeitgeberin dem Unternehmen Nachteile androhen, wenn der Kündigungsaufforderung nicht gefolgt wird, wenn also nicht gekündigt wird, wie das von diesem Dritten oder dieser Dritten gewünscht wird. Und andererseits ist es eben ja auch so, dass man sich unabhängig von dieser Schwierigkeit, die ja so aus dem Betrieb fast rausgeht, immer sich vor Augen führen muss, das ist ja ein Fall oder eine Konstellation, die erstmal zumindest auf den ersten Blick nicht unmittelbar etwas mit dem Arbeitsverhältnis zu tun hat. Da werden also andere Dinge in das Arbeitsverhältnis in Anführungszeichen hineingespielt und häufig, Stichwort Spitze des Eisberges, steckt da noch mehr dahinter, stecken da noch mehr Schwierigkeiten dahinter und das sind die klassischen Hintergründe, die klassischen Problematiken der Druckkündigung.
Und wenn wir es jetzt mal ganz plakativ machen wollen, gibt es denn typische Fallgruppen für eine Drucksituation, in der der Arbeitgeber letztlich reagieren muss und gar keine Wahl mehr hat?
Ich denke, die klassischen Fallsituationen sind die, wo man sagt, es handelt sich um Mobbing- oder Diskriminierungssituationen. Aber andererseits ist es eben auch so, es kann ganz klassisch sein im Arbeitsverhältnis, zum Beispiel ein Fall, der mir aus der Vergangenheit noch immer in Erinnerung bleibt, in Vertriebssituationen, wo sich Mitarbeiter im Vertrieb, im Außendienst so in Anführungszeichen unbeliebt gemacht haben bei Kunden oder in Kundenbeziehungen, dass da von der Kundenseite die Beendigung des Arbeitsverhältnisses gefordert wird, also erstmal gar nichts mit Diskriminierung oder Mobbing zu tun. Trotzdem sind das, glaube ich, so die klassischen Situationen, die ja jetzt auch immer wieder hochkommen. Und dann auch, wie Sie auch, Herr Krabbel, richtig ansprechen, für diese Schwierigkeit mit Außenwirkung sorgen. Stichwort möglicherweise Medienöffentlichkeit, Medienaufmerksamkeit, was ja auch alles da eine Rolle spielen kann. Wenn Sie richtig sagen, Herr Krabbel, wie muss die Arbeitgeberin reagieren? Erstmal natürlich Ruhe bewahren, erstmal den Sachverhalt ermitteln. Das haben wir hier im Podcast ja auch schon häufig angesprochen. Und das kann auch bei einer Druckkündigung natürlich nicht wegfallen.
Und jetzt bleiben wir noch den zweiten Teil der Definition letztlich schuldig. Sie haben es schon angedeutet, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Wie unterscheidet man die echte von der unechten Druckkündigung?
Die Unterscheidung, ich lese das immer gerne in den BAG-Urteilen nach, da wird es dann häufig fast schon ein bisschen lehrbuchhaft immer runterdekliniert. Die echte Druckkündigung, die ist dann nach der Rechtsprechung gegeben, wenn es keine objektive Rechtfertigung für die Drohung gibt, die hier von Dritten ausgesprochen wird, die also sagen, wenn du den X oder die Y nicht kündigst, dann passiert das und das. Da gibt es bei der echten Druckkündigung eben keine objektive Rechtfertigung dafür. Und bei der sogenannten unechten Druckkündigung gibt es eine objektive Rechtfertigung dafür. Und da ist dann auch nach der Rechtsprechung des BAG der Übergang fließend zu den Verhalten oder personenbedingten Kündigungsgründen. Und der wichtige Unterschied auch in der Prüfung, und das muss man eben aus Unternehmenssicht, aus Sicht der Personalabteilung immer vor Augen sich halten, bei der echten Druckkündigung, also da, wo es keine objektive Rechtfertigung gibt, da sagt die Rechtsprechung, du kannst nicht einfach so kündigen, sondern zuerst einmal musst du dich schützend vor deinen Mitarbeiter, vor deine Mitarbeiterin stellen. Also diesem Druck musst du erstmal als Arbeitgeberin erstmal standhalten oder zumindest versuchen, dem Stand zu halten. Und erst dann kannst du eventuell den Schritt weitergehen und über die dann echte Druckkündigung nachdenken.
Ja, und so wie Sie sagen, es gibt natürlich die Parallelen zur Verhaltens- und zur personenbedingten Kündigung. Aber welche Voraussetzungen müssen eigentlich erfüllt sein?
Ja, die Voraussetzungen der verhaltensbedingten Kündigung, fangen wir vielleicht mit der an, ist ja der Klassiker, dass die Rechtsprechung sagt, außer in ganz, ganz, ganz raren Ausnahmefällen muss vor einer wirksamen, sozial gerechtfertigten verhaltensbedingten Kündigung immer vorher wirksam abgemahnt werden. Und es muss natürlich dann nach der Abmahnung auch die Gelegenheit gegeben werden, das Verhalten zu verbessern beziehungsweise das Fehlverhalten abzustellen. Das heißt also nicht heute abmahnen und morgen kündigen. Das wird nicht laufen. Das ist die wichtige Voraussetzung der verhaltensbedingten Kündigung. Und die personenbedingte Kündigung ist ja noch etwas anderes. Da geht es ja darum, dass man sagen muss, es ist nicht steuerbares Verhalten. Es ist eben in der Person des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin begründet. Klassiker ja die krankheitsbedingte Kündigung. Auch da sind eben ganz besondere Voraussetzungen dran zu stellen. Die werden ja wirklich auch von der Rechtsprechung immer im Detail geprüft. Und man muss sich eben vor Augen führen, die verhaltens- und die personenbedingte Kündigung sind ja im Gesetz anerkannt. Das steht im Paragraphen 1 Kündigungsschutzgesetz drin, dass es die geben darf. Aber sie sind eben an ganz bestimmte und auch immer wieder durchzudeklinierende Voraussetzungen geknüpft.
Dann lassen Sie uns mal vielleicht möglicherweise an einem Beispiel vorgehen und schauen, was passiert dort eigentlich, also welche Anforderungen stellt, und da spielt das BAG ja eine besondere Rolle, welche Anforderungen stellt das BAG an die Druckkündigung?
Ja, vielleicht kann ich da nochmal diesen Fall aus meiner, in Anführungszeichen, Beratungsvergangenheit ranziehen, den ich gerade ansprach, Herr Krabbel, mit dem Vertriebsmitarbeiter, wo es eben nicht in der klassischen Mobbing- oder Diskriminierungssituation mit einer Druckkündigung gewunken wurde. Da war es dann tatsächlich erstmal so, dass der Mitarbeiter, war also ein Herr, hatte sich unbeliebt gemacht bei wichtigen Kunden, mehreren wichtigen Kunden der Arbeitgeberin, aber man konnte objektiv wirklich nicht sagen, dass ihm zumindest alleine hier die Schuld zu geben war. War ein bisschen ungeschickt, hatte sich da einen Wortwechsel verwickeln lassen mit leitenden Mitarbeitern der Kunden. Man hat ihm dann sogar noch Hausverbot erteilt in dem einen Fall. Und dann ging das Ganze eben immer weiter in der Eskalation, wollte sich da nicht entschuldigen. Und dann hieß es dann zum Schluss von diesen wichtigen Kunden, naja, wir erwarten von euch, also von der Arbeitgeberin, den sollt ihr bitte jetzt mal kündigen. Und Und hier denke ich, könnte man schon sagen, dass es hier den Fall der echten Druckkündigung gibt. Nämlich eine objektive Rechtfertigung für die Kündigung lag hier, zumindest meiner Meinung nach, nicht vor. Das heißt, BAG würde das als echte Druckkündigung anschätzen. Und da hat dann die Arbeitgeberin auch richtig gehandelt, hat nämlich genau das gemacht, was BAG ja voraussetzt und erwartet, hat nämlich erstmal gesagt, ich stelle mich schützend vor diesen Vertriebsmitarbeiter, sage also, nein, das können wir nicht ohne weiteres machen. Bisschen freundlich haben die es natürlich formuliert gegenüber ihren Kunden, aber erstmal nicht sofort gekündigt, versucht, das ganze Situation zu klären in einem Gespräch, hat im Ergebnis nichts gefruchtet, aber trotzdem sind sie diesen wichtigen Schritt eben gegangen und das ist ja auch dieses wichtige, dieses fast schon essentielle bei der echten Druckkündigung, was die Rechtsprechung zu Recht ja auch erwartet.
Und jetzt bin ich gespannt auf die Antwort, denn die typische Frage, die ich immer stelle, ist, welche Rolle spielt der Betriebsrat? Aber hier kann ich mir vorstellen, dass es Fallkonstellationen gibt, in denen der Betriebsrat vielleicht sogar auf einer anderen Seite steht, als man vermutet.
Ja, richtig. Der Betriebsrat steht hier manchmal und ich will sogar fast sagen, gar nicht so selten auf einer anderen Ebene beziehungsweise auf einer anderen Seite. Und da gibt es ja auch eine meiner Meinung nach viel zu wenig beachtete Norm im Betriebsverfassungsgesetz, nämlich den Paragraphen 104 Betriebsverfassungsgesetz, wo ja der Betriebsrat sogar vom Gesetzgeber das Recht bekommen hat, die Entfernung von betriebsstörenden Arbeitnehmern zu fordern. Also das kann zum Beispiel ja auch mit einer Kündigung passieren oder sonstige Entfernung in Anführungszeichen. Das heißt also, hier ist natürlich einerseits der Betriebsrat, wenn man über die klassische Kündigung dann spricht, ne, ob das nun die unechte oder die echte Druckkündigung ist, nach § 102 BetrVG ganz normal vorab vor Kündigungsausspruch zu beteiligen. Aber andererseits kann der Betriebsrat auch schon im Vorfeld aktiv werden und sozusagen die Druckkündigung oder die Drucksituation fassen selber auslösen. Und das kann man sehr gut nachvollziehen in diesem Paragraphen 104 BetrVG.
Ja, und wie der Arbeitgeber vorgeht, das haben wir, beziehungsweise haben Sie ja schon angedeutet. Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz Schritt für Schritt in Stichpunkten durchgehen, was man zu tun hat. Denn vor allem die Frage nach der Abmahnung ist ja spannend. Die dürfte ja in den meisten Fällen relativ wenig Sinn machen.
Ich finde die Frage, Herr Krabbel, genau richtig gestellt und auch wirklich spannend und praxisrelevant, denn, und das wundert mich manchmal auch, trotzdem kommt in der Praxis in ganz vielen Fällen, wo wir über Druckkündigungen sprechen, das Thema Abmahnung auf. Warum kommt es auf? Weil man zum Beispiel sagt, und aus Unternehmenssicht ist das ja überhaupt nicht falsch, dass man sagt, Mensch, vielleicht ist das ja die Möglichkeit, die ganze Sache ohne Kündigung noch zu deeskalieren. Also das heißt, wir bieten an, wir mahnen denjenigen oder diejenige ab und dann müssen wir vielleicht nicht kündigen. Vielleicht beruhigt das die Gemüter. Das ist also gar nicht so rechtlich gedacht in dem Sinne, sondern dass man sagt, naja, wir versuchen damit in irgendeiner Weise zu deeskalieren und von diesem Erfordernis oder dieser Erwartung der Kündigung vielleicht ein bisschen abzulenken. Aber in der Tat, wie Sie richtig sagen, in den meisten Fällen macht es eben keinen Sinn. Die Frage ist dann ja eben auch, vor allen Dingen, kann man überhaupt etwas abmahnen? In manchen der Fälle, zum Beispiel den Fall, den ich da immer wieder noch vor Augen habe in dem Vertrieb, war es gar nicht so, dass man hätte etwas abmahnen können. Das kann man natürlich dann vielleicht noch konstruieren. Trotzdem spielt die Abmahnung komischerweise, in Anführungszeichen komischerweise, in diesen Konstellationen gar nicht so selten eine Rolle, manchmal aber auch nur als taktisches Mittel.
Dann habe ich einen Vorschlag zur Deeskalation, zu einer anderen Art der Deeskalation, wenn man denn die Wahl hat. Sollte man dann vielleicht besser auf eine einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinarbeiten, gegebenenfalls mit einer Abfindung? Da stellt sich dann natürlich die Frage, ist das überhaupt interessant von denjenigen, die den Druck ausüben? Interessiert die das, ob der Arbeitnehmer gekündigt wurde oder ob es eine Einigung gab?
Auch super praxisrelevant, nämlich genauso läuft es. Gut aufgestellte Unternehmen haben das zumindest im Hinterkopf, dass das immer eine Möglichkeit sein muss, wenn es nicht anders geht. Die einvernehmliche Beendigung, sagen wir hier im Podcast ja auch immer wieder, wenn man in einer Trennungssituation ist, aus Unternehmenssicht ist die einvernehmliche Beendigung, Stichwort Aufhebungsvertrag, immer zu bevorzugen, weil dadurch die Prozessrisiken vermieden werden, wenn der Aufhebungsvertrag Vertrag gut gemacht ist. Und in den Fällen der Druckkündigung ist das natürlich noch viel mehr. Denn eins will ich hier auch nicht verschweigen. Es wird immer so viel gesprochen von den Druckkündigungen und der unechten und der echten Druckkündigung und den ganzen Voraussetzungen, die wir ja heute auch abgehandelt haben. Aber Fakt ist auch, dass in vielen Fällen diese Kündigungen nicht erfolgreich sind, weil die Rechtsprechung nämlich sagt, nein, ihr habt die Voraussetzungen nicht erfüllt. Ihr hättet das und jenes anders machen müssen. Ihr hättet euch noch mehr vor denjenigen stellen müssen oder wie auch immer das laufen kann. Das heißt also, die Druckkündigung ist auf keinen Fall, wie man im Skat sagen würde, ein Durchmarsch. Die geht nicht auf jeden Fall immer durch. Und deswegen ist natürlich die einvernehmliche Beendigung immer die bessere Variante. Die Abfindung, die Sie dann auch noch zu Recht ansprechen, Herr Krabbe, spielt eine große Rolle in der Psychologie, insbesondere wenn wir über die Drucksituation, Diskriminierung und Mobbing reden, dann kann man natürlich rein personalpolitisch Abfindungen immer nur sehr schlecht verkaufen. Manchmal hat man aber auch keine andere Wahl, wenn man einfach den Prozess vermeiden oder den fast schon verlorenen Prozess doch noch beenden will.
Und zum Schluss würde ich gerne noch eine weitere Gefahr ansprechen, die nach erfolgter Kündigung droht. Jetzt mal den Aufhebungsvertrag wieder beiseite, also es wurde die Kündigung ausgesprochen. Besteht denn da die Gefahr, dass der gekündigte Arbeitnehmer Schadensersatz geltend macht und worauf kann das gestützt werden? Und die ganz spannende Frage natürlich, wie reagiert man als Arbeitgeber darauf?
Das ist eine Frage, die meiner Erfahrung nach in der Praxis auch viel zu unterbelichtet ist. Das ist nämlich ein reelles Risiko der Schadensersatz, weil man sich ja ganz klar überlegen muss, dass man hier erstmal, zumindest wenn man über die objektive beziehungsweise die Druckkündigung spricht, wo man sich noch als Unternehmen vor den Mitarbeiter stellen muss, wenn dann trotzdem gekündigt wird, muss man sich ja überlegen, dass das Arbeitsverhältnis erstmal gar nicht belastet war. Das heißt also, man kündigt hier ein Arbeitsverhältnis, um ohne im kündigungsschutzrechtlichen Sinne einen Kündigungsgrund möglicherweise zu haben. Und dann stellt sich natürlich die Frage eventueller Schadenersatzansprüche. Gegen die Dritten ist es häufig nicht so einfach, weil da ja keine Vertragsbeziehungen bestehen. Aber da kann man zum Beispiel an Paragraph 823 BGB denken. Man kann auch weiter daran denken, ob eventuell Rufschädigung eine Rolle spielt, die ja auch zu Schadenersatz verpflichten kann. Nicht? Also Stichwort die Situation, über die man da spricht, das angebliche Verhalten, über das man da gesprochen hat. Und dann kann man auch daran denken, gegenüber dem Unternehmen, dass Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden, also gegenüber dem Unternehmen. Und da gibt es ja zum Beispiel die Norm des 628 BGB, wo es in bestimmten Kündigungssituationen, wenn gekündigt worden ist, auch zu Schadensersatzansprüchen kommen kann. Das ist also etwas, was man schon im Hinterkopf halten müsste. Und vor allen Dingen im Hinterkopf halten müsste, wenn man in der Situation ist und das auch vielleicht in die Abwägung einfließen lässt, wie man dann reagiert. Stichwort Aufhebungsvertrag, der ja der Königsweg sein sollte.
Ja, das klingt nach einem Fazit, was wir eigentlich immer ziehen können. Es bietet sich an, hier gut vorbereitet zu sein. Herzlichen Dank, lieber Dr. Lellay, für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dankeschön, tschüss.
Auf LinkedIn informieren wir Sie über jede neue veröffentlichte Folge unserer Kurzgefragt-Reihe. Jetzt LinkedIn-Follower werden, um keine AUA-Podcast-Folge mehr zu verpassen. Den Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung.